mit aktuellen Themen, Umfragen und Interviews, Veranstaltungstipps aus Ulm und Region, Beiträgen von SIP.fm und mit der neuesten Musik von Hip-Hop bis Punkrock. Kommt vorbei, seid unser Gast, erzählt, was euch bewegt.
Ulm, er Freiheit, das Magazin. Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Freitag von 13 bis 15 Uhr. Auf Radio Free FM 102,6.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Ulmer Freiheit hier auf Radio Free FM 102,6 MHz mit Timo und Dominik und heute auch mit unseren zwei Fritz-RedakteurInnen Dominik und Julia. Schön, dass ihr hier seid. Hallo erstmal.
Hi und vielen lieben Dank für die Einladung.
Hi, ich sag das gleich und bedanke mich auch.
Ich bin Dominik und ich bin auch hier.
Genau, mein Name ist Timo und wir haben eine gemeinsame Sondersendung vorbereitet zum Thema Talente. Was macht Talent aus und hat jeder von uns irgendein Talent? Und vor allem wollten wir von den Bürgerinnen von Ulm wissen, was ist denn Talent?
Das ist, wenn man eine hervorragende Gabe hat.
Talent könnte die Grundlage für ein glückliches Leben sein, wenn man es erkennt, was in einem steckt.
Talent ist für mich, wenn ein Stück weit auch was einem in die Wiege gelegt wird, also was man einfach vielleicht von Haus aus schon mitbekommen hat. Und Talente kann man sich sicherlich auch aneignen.
Wenn jemand etwas besonders gut kann, besser als Allgemeinheit oder der Durchschnitt.
Was ohne großen Aufwand gut zu können.
Was man mitkriegt und was man dann auch draus macht, wo die Begeisterung liegt, wo das Interesse liegt, wo es einen einfach hinzieht und wo einem leicht von der Hand geht.
Talent ist jemand, wenn jemand was besonders gut kann.
Besondere Begabung.
Talent, alles, was aus der Norm fällt.
Radio Free FM.
Wow. Das große Thema der Sendung heute, Talent. Doch wie definiert man eigentlich Talent? Wikipedia schreibt, mit Begabung oder Talent wird ein Aspekt bezeichnet, welcher zu besonderer Leistungsfähigkeit einer Person auf einem bestimmten Gebiet beiträgt. In Abgrenzung zu erlerntem Wissen und durch Übung erlangte Fertigkeiten ist Begabung eine besondere Anlage einer Person, auf dem entsprechenden Gebiet vergleichsweise schnell Fortschritte zu machen, sowie ein überdurchschnittliches Leistungsniveau erreichen zu können. Soweit so nichtssagend. Doch wie seht ihr das eigentlich?
Das ist genau meine Stellenplatzbeschreibung. Talent braucht man hier auf jeden Fall. Also ich sehe Talent eher so, dass man eine Begabung von, sage ich mal, von Haus aus in die Wiege gelegt bekommt und ohne wenige Anstrengungen und Mühen.
Okay, jetzt aber mal ganz konkret gefragt, habt ihr ein Talent? Habt ihr euch da schon mal irgendwie hinterfragt oder was sagen die anderen über euer Talent?
Ich würde sagen, dieses spontan, freischnauze Sprechen und immer irgendwie einen dummen Spruch auf Lager haben. Ich würde sagen, das ist auch ein Talent, das mit Timo bestätigen würde.
Genau, das habe ich auch über die Jahre perfektioniert, ehrlich gesagt. Mein Talent, würde ich sagen, ist noch Auflegen und DJ sein. Natürlich gehört da auch sehr, sehr viel Übung dazu, aber ich glaube, ich bin da talentiert dabei, das Publikum einzuschätzen und zu lesen. Das ist ja vielleicht eine wichtige Eigenschaft.
Also ich habe mir da ewig Gedanken drüber gemacht, eben weil wir ja jetzt drüber geschrieben haben und uns eben damit beschäftigt haben. Und ich habe mich wirklich, wirklich schwer getan. Ich bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich, keine Ahnung, ich bin sehr talentiert, was Faulheit angeht. Ich bin sehr talentiert, was Prokrastinieren angeht. Ich weiß nicht, ob Stressresistenz ein Talent ist. Wenn ja, dann habe ich auch das.
Liegt es am Vornamen? Frage für einen Freund.
Ey, du, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, aber schlussendlich bin ich dann drauf gekommen, wahrscheinlich ist es schon so ein bisschen dieses Geschichten schreiben, irgendwie einen roten Faden reinkriegen und das mit ein bisschen Humor machen, wahrscheinlich liegt da schon Talent und keine Ahnung.
Ja, du hast zwar die Frage gestellt, Julia, aber wie schätzt du das so ein?
Also ich musste bei meinen Freunden nachfragen. Meine beste Freundin gefragt, weil die kennt mich auch schon eine Weile und die meinte, ist ganz klar, eines deiner großen Talente ist, egal wer dir gegenüber sitzt, ob es jetzt charakterlich passt oder der Mensch dir gegenüber, der absolute Idiot ist oder total weird, du schaffst es innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, dich in die Lage deines Gegenübers hineinzuversetzen, sodass der andere sich sofort offen und wohlfühlt in einer positiven Atmosphäre. Und das meinte sie, Jule, das ist die perfekte Voraussetzung für deinen Job. Und das fand ich eigentlich gut, weil das sich irgendwie schon so mit meiner Einstellung auch deckt. Weil ich sag immer, Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Man muss eben nur lernen, zuhören zu können. Ne?
Und auch eine Vertrauensbasis zu schaffen. Man muss ja vertrauenswürdig auch sein. Ja. Ja? Das ist sicher ein Talent, das nicht jeder Journalist hat.
Ja, aber auch natürlich ein Punkt, der ja auch bei uns im Sender sehr hoch ist. Also gerade jetzt auch bei der Plattform, bei dieser Sendereihe. Du musst dich natürlich da in einer Stunde so auf dein Gegenüber einlassen können, dass der A auch dir die Sachen erzählen möchte.
Und das ist nicht eine Stunde, das muss ja, sag ich mal, in den ersten 5 Minuten passieren.
Ja, eigentlich mit der ersten Frage, genau. Mit dem stell dich doch mal vor, muss ich eigentlich ja dein Gegenüber wohlfühlen. Und das wird ja bei euch nicht anders sein, im gedruckten Erzeugnis.
Klar, du musst diesen Menschen mental abholen, egal ob das jetzt ein Telefoninterview ist oder eine Live-Situation. Aber ich finde, es ist gar nicht so schwierig, sich auf einen Menschen einzustellen. Ne? Von daher eventuell das Talent. Aber ich finde, bei euch allen dreien empfinde ich auch diese coole Atmosphäre und ich meine, wir haben uns ja jetzt auch 1,5 Stunden haben wir ja ein Interview geführt und das war schon nicht schlecht. Was hatten wir da denn eigentlich so besprochen?
Ja, hier das, dass ich anscheinend ja sehr gut bin im Erzeugen von Bildern in euren Köpfen, ne? Das weiß ich noch, das ist so hängen geblieben, da habe ich mir gedacht, oh Menschenskinder, endlich sieht's mal jemand. Nee, und ansonsten haben wir natürlich auch gesprochen, wie wichtig es ist im Radio, sich da ja auch ein bisschen durchzuboxen. Ist es viel Talent? Ist es viel Ehrgeiz? Wie spielt das Ganze ja auch miteinander ein? Und ich glaube, das ist ja auch einer der zentralen Punkte sein wird, auch der uns jetzt über die nächste 60 plus x Minuten ja auch begleiten wird.
Radio? Free FM! Radio Free FM, die Ulmer Freiheit. Heute in einem kleinen Spezial. Die zwei Redakteurinnen vom Fritz-Magazin sind da, und zwar der Dominik und die Julia. Und das Thema der Sendung ist Talente. Ja, Julia.
War dein Einsatz eigentlich?
Ach so.
Du musst ja noch Zeit lassen.
Das sage ich immer. Ja, Live-Radio ist kostenlos. So.
Dieses Sendeloch präsentierte Ihnen Julia.
Ja. JMH. Dieses Sendeloch wurde Ihnen präsentiert von Content Performance. Talent. Ich habe mich im Umfeld umgehört und ich habe meine beste Freundin gefragt. Die frage ich immer, wenn ich nicht weiter weiß. Und ich meinte, Melle, ihres Zeichens eine Sicherheitsingenieurin, aber halt auch die Mega-Hobby-Psychologin. Ich sag, Melle, was denkst denn du, was ist denn eigentlich Talent? Und sie meinte, das ist eine sehr schwer greifbare Sache, gerade so bei Musikern. Oft denkt man sich ja, oh, was für ein talentierter Mensch. Dabei steckt da viele Male auch einfach langjährige, harte Arbeit dahinter. Aber ist es dann der Ehrgeiz? Ist dann der Ehrgeiz das Talent? Oder die Musikalität? Oft ist es halt eben auch ein Trugschluss, wenn Menschen denken, ein Musiker spielt 5 Instrumente, der ist so talentiert. Wenn man mehrere Instrumente erlernt hat, meinte Melle, sind im Gehirn die neuronalen Feldwege zu neuronalen Autobahnen ausgebaut worden. Dies beschleunigt den Prozess des Erlernens enorm. Ist das nun Talent?
Ey, wenn ich da mal direkt reingrätschen kann, weil ich finde das ja, hört sich alles cool an, aber ich finde es wahnsinnig schwierig, weil ich meine, wahrscheinlich ist ein Grundtalent da, ein musikalisches Grundtalent. Und dann muss der Bock da sein, bei einem Musiker, bei einer Musikerin.
Also schon mal der Feldweg an sich.
Genau, der Feldweg ist da, aber ob der dann wirklich durch das Talent zu einer Autobahn ausgebaut wird, ich schätze mal, nee, da ist der Ehrgeiz, die Arbeit, der Biss, whatever da. Also da steht die Arbeit meiner Meinung nach im Vordergrund.
Aber da könnte man sich ja schon fast fragen, ob dann nicht einfach Talent, gerade beim Thema Musik, einfach zu inflationär benutzt wird.
Ja, guter Punkt, ja.
Ja, oder wenn man bei der Metapher Feldweg bleibt, vielleicht ist auch bei manchen nur ein Trampelpfad da und der Ehrgeiz macht es dann zum Feldweg und wenn man dann eben dran bleibt, dann wird es halt wirklich eine Autobahn draus. Das kann ja auch sein. Jetzt wird es sehr philosophisch hier.
Und metaphorisch.
Ja.
Also ist der Ehrgeiz ein Bauunternehmen für Tiefbau, wo dann aus dem Feldweg oder so ähnlich?
Ja, wenn man es wirklich spinnen will.
Also könnte man eigentlich auch ein Buch nennen. Ist Ehrgeiz ein Bauunternehmen? So mit meinen Tipps in 5 Monaten zum Millionär.
Hey, Leute machen Kohle damit.
Ja, aber es bringt uns ja irgendwie jetzt nichts weiter voran, was Ehrgeiz jetzt ist, was das für die Leute ist. Wir haben ja schon ein paar Antworten aus der Umfrage gehört, aber was fällt euch noch ein in Bezug auf Talent? Habt ihr da auch mit anderen Leuten gesprochen?
Ich habe mit einem Sportwissenschaftler gesprochen. Mhm. Markus, seines Zeichens ein Sportcoach, ein Mental Coach. Und er schätzt den Talentbegriff als nicht sehr gut ein, weil er sagt, immer dann, wenn man sich ein Talent zuschreibt, dann ist die Sache einfach auch die, dass man, wenn man hart gearbeitet hat, das aufs Talent schieben kann. Hat man allerdings keinen Erfolg, dann kann man es eben auch wieder aufs Talent schieben und man sagt dann, ja, ich habe halt eben kein Talent. Dementsprechend stößt sich Markus am Talentbegriff und meint, dieser Talentbegriff ist immer etwas Limitierendes. Ne? Und jetzt bei ihm, so zum Beispiel, er hat ganz viele Sportler unter seinen Fittichen, die Basketballer, aber auch die Fußballer, Surfer hat er, Kegler hat er und er meint eben, ja, also wenn es gerade im Basketball geht es eben auch darum, dass man ein körperliches Limit hat. Ne? Jemand, der 1,85 Meter ist, kann eben nicht so die Körbe reinhauen wie jemand, der 2 Meter groß ist. Aber dennoch kann man ja an seinem Limit nachjustieren, indem man an der Sprungkraft übt. Also geht es eben auch darum, dass alles, was beeinflussbar ist, zu versuchen. Markus als Mental Coach hat mir auch noch einen Rat auf den Weg gegeben. Jeder sollte seine eigenen Stärken entdecken und herausfinden, wie sich diese im Leben einsetzen lassen. Sein Erfolgsmantra, es sei individuell, löst sich von demjenigen, was eben nicht so gut funktioniert.
Ja, aber das ist doch genau der Punkt, oder? Also das, wahrscheinlich ist nicht so oder nicht nur so, dass in der Musik der Talentbegriff inflationär benutzt wird, sondern einfach generell, oder? Weil ich meine, Ehrgeiz, wie gesagt, für mich ist Ehrgeiz oder die Arbeit an etwas, das man mag, wo man vielleicht eine gewisse Grundvoraussetzung dafür hat, ist die Arbeit immer wichtiger. Und selbst wenn man keine Grundvoraussetzung hat, wenn man Bock auf was hat, dann ist Arbeit, der Ehrgeiz, der Bock drauf, wichtiger als jedes Talent. Ist die Frage, ob man damit ans gleiche Ziel kommt, weiß ich nicht, aber also ja, sehe ich
ja. Ja, Dominik, und absolut, sehe ich genauso. Und vor allem auch die Neugier. Wenn du interessiert bist und die Hintergründe hinterfragst, dann kannst du dich auch viel härter an Sachen ransetzen. Ne? Das ist dann vielleicht auch ein Talent.
Und wer fällt dir bei dieser Neugier als erstes ein, liebe Julia?
Wer denn wohl?
Der Dominik wahrscheinlich.
Nee, ich glaube, jemand, der noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als ich.
Der Dominik. Ja, ich finde es auch gerade beim Thema Sport so extrem faszinierend. Weil du hast ja auch, ich weiß halt vor allem aus dem Fußball, du hast Nachwuchsleistungszentren, wo jetzt zum Beispiel Jahrgänge von 2014 findet jetzt die Talentsichtung statt. Und das ist ja auch, also wenn da jetzt ein 7-Jähriger hinkommt oder ein 8-Jähriger, so, woher willst du wissen, wie der technisch veranlagt ist, dass der dir in 10 Millionen die Kohle reinbringt, die du ja in ihn investierst, indem du ihn dann als Jugendspieler unter Vertrag nimmst? Also das ist ja schon, also es ist ja auch viel Risiko, weil ich glaube ja gerade im jungen Alter, ich denke mal, man kann bestimmt zwischen 7 und 13, sage ich mal, disziplinierter dahinter stehen, aber dann kommt die Pubertät, dann hat man vielleicht mal andere Interessen, man geht vielleicht auch mal abends länger raus wie 10 Uhr und das sind ja dann alles Faktoren, die dir ja genau dann wieder da nicht förderlich sind, um dein Talent auszuleben.
Mhm. Ich sehe das aber im Sport zum Beispiel nochmal viel extremer, gerade in der Fußballförderung, aber wenn ich von Talent spreche, dann gehe ich davon aus, dass jemand sich das teilweise autodidakt beigebracht hat und nicht so, sag ich mal, Talentschmieden des Fußballs oder im Sportbereich oder wenn ein Elternteil oder beide Eltern eventuell massiv drauf drücken, Kind, du musst jetzt Geige lernen. Und also so, wie man das vielleicht aus den ehrgeizigen Familien, aus dem asiatischen Raum kennt, dass halt Kinder mal massiv in eine Richtung gefördert werden. Ich sehe das eher so, dass es eben da auch eine Eigeninitiative ist und dann kann ich von Talent sprechen. Wenn man maximal früh fördert, kommt natürlich dementsprechend hinten, oder wenn man jemand da reindrückt, kommt dementsprechend hinten natürlich auch was Qualitativeres raus. Aber von Talenten würde ich in diesem Fall nicht wirklich sprechen. Natürlich gibt es da gewisse Veranlagungen und da kristallisiert sich was raus, aber das hat für mich im Vordergründig also nichts mit Talent zu tun. So. Ist meine Meinung jetzt so.
Aber ich finde es auch so interessant, gerade auch mit dem Begriff vom Kegelsport. Also ich war auch selber jahrelang Vereinskegler, einfach Sportkegler.
Ja, jetzt bist du beim Fußball, also warst du saufen und jetzt
Genau, ich mach's andersrum. Nee, aber da ist ja eben auch so, also du brauchst A, natürlich das Talent, weil da hängt mehr dahinter, wie jetzt viele meinen, einfach nur so kurz halbe saufen und dann ab auf die Kegelbahn und alle neun und alle applaudieren, sondern du hast ja auch extrem viel Konzentration einfach auch in dem Spiel, weil du musst innerhalb von 48 Minuten halt auch einfach mal 120 Würfe machen und du hast einfach da auch einen Stressfaktor, es kommt Koordination, Ausdauer, alles Mögliche und da ist doch die Frage, kannst du das dir überhaupt von klein auf so ranziehen? Also könnte man dich da so reinpreschen, so wie du es gesagt hast, Timo, dass dann hinten raus die guten Ergebnisse kommen? Weil im Endeffekt spielt ja da mehr dazu, wie jetzt einfach nur dieses Kugel nach vorne hauen.
Natürlich, die Motivation und dann den Eigenehrgeiz und die Verbissenheit, die man dann in einem Sport halt auch haben muss, um einfach Leistungen abzurufen.
Und anscheinend braucht man, um in diese Talentsendung zu kommen, hier auf Radio Free FM, einen bestimmten Vornamen, und zwar Melli. Denn der wird uns jetzt gleich nämlich nochmal weiter begleiten. Denn Talent, ja, ihr hört, habt es jetzt ja auch schon gefühlte 55 Minuten mitbekommen, ist gar nicht mal so leicht zu definieren und eben auch auf einen Punkt zu bringen. Und man kann eben Talente auch in sämtlichen Arten, Genres, Sparten, sucht's euch raus haben. Unter anderem ja auch beim Zocken. Und da habt ihr zwei euch nämlich ja auch intensiv mit beschäftigt.
Ja, und zwar hatten wir die Melli im Interview und die Melli ist auf, keine Ahnung, auf Twitch, auf YouTube und so weiter aktiv als Streamerin, als Zockerin, als Cosplayerin. Und es ist einfach krass, was sie alles kann. Und auch bei ihr ist nicht ganz klar, ist es alles Talent, ist es erlernt oder so weiter. Aber vielleicht werden wir das jetzt erfahren, denn wir haben die Melli auch hier gehabt.
Der beste Sender in Ulm, weil da meine Mama ist.
Ich bin die Melli oder auch Unicorn. Ich bin 36 Jahre und ich bin Streamer, Cosplayer. Ja, das gibt's eigentlich von mir mal erst so zu sagen.
Du machst ja auch YouTube und hast Social-Media-Kanäle und so weiter. Seit wann machst du das alles?
Seit 2019 habe ich das gestartet. Und zwar, weil Resident Evil 2 Remake rauskam. Und da dachte ich, ich mache das Cosplay von Claire Redfield nach. Und dann dachte ich, komm, ich zeig's mal in einem Tutorial und lade es auf YouTube hoch. Und das war, sage ich mal, der Start, also nicht der Start von YouTube selber, sondern der Start von Cosplay.
Und dann kam Twitch dazu, dann kam...
Genau, das kam alles nach und nach. Erstmal YouTube, dann kam der Wille dazu, dann noch live zu streamen. Da hatte ich Bock drauf, einfach mal die Spiele live mit Chat, mit Leuten, die zuschauen, zu streamen. Und das war dann so circa Juli 2019. So habe ich mir in etwa dann einen Twitch-Account zugelegt.
Was verbindest du denn mit Resident Evil?
Oh, mit Resident Evil verbinde ich meine Kindheit tatsächlich. Hört sich erstmal komisch an, aber mit 9 habe ich angefangen, Resident Evil zu zocken. Ja, kam über meinen Bruder. Der hat da so ein Spiel bekommen und das war ein riesengroßes Geheimnis um dieses Spiel. Und natürlich will die kleine Schwester wissen, was ist denn das für ein Spiel? Ja, und ihr kennt ja alle den legendären Zombie, der sich umdreht. Ja, jeder erinnert sich an den. Mein Trauma, aber gleichzeitig Faszination und deswegen, ja, ich verbinde sehr, sehr viel mit Resident Evil. Eigentlich eine wunderschöne Kindheit, die ich hatte. Und ja, mit meinem Bruder, der das dann immer besorgt hat, beziehungsweise unsere Oma hat die Spiele besorgt. Wir waren ja beide noch nicht 18. Und die liebe Oma, die haben wir dann immer einkaufen geschickt. Die wusste ja nicht, was sie kauft. Aber so kam ich zu Resident Evil und so fasziniert mich das halt aus der Kindheit her. Ist halt viel Erinnerung, viel Liebe.
Du spielst ja auch heute noch nicht hauptsächlich Resident Evil, aber sehr viel Resident Evil und auch Silent Hill generell, auch Horrorgames und so weiter. Warum? Wo kommt die Faszination daher? Oder ist es einfach, weil es eben seit der Kindheit dich schon begleitet?
Ich weiß nicht, ich denke mal, Horror fasziniert mich allgemein. Ich mag es gern, gegruselt zu sein in meinem Safe Space. Und Resident Evil war halt der Start von allem. Und Silent Hill kam dann halt ja danach so raus. Dann hat man das auch gekauft, übrigens auch mit der Oma. Und ja, und dann habe ich das halt auch gezockt und fand es halt richtig gruselig. Also wobei Silent Hill und Resident Evil natürlich ganz unterschiedliche Belastungen sind, sage ich mal. Silent Hill geht mehr auf die Psyche, das kann ich jetzt nicht so hoch und runter zocken wie Resi. Aber es ist halt schon ein richtig geiles Spiel.
Resi? Und
Resi, ja.
Das gefällt mir. Es gibt doch auch 4, oder?
Es gibt ganz viele Resi-Spiele, sogar jetzt 8 Stück.
Ja, nee, aber ich meinte diesen Ego-Shooter, diesen Horror-Ego-Shooter.
Von Resident Evil
Ego? Nee, der heißt 4. Kennst du den?
Ach, 4. Also ich bin ja, muss jetzt sagen, ich bin kein Ego-Shooter-Fan. Deswegen, ja, ich kenne es dann halt nicht aus zum Spielen, also aus aktivem Spiel, vielleicht vom Namen her. Aber ich bin eher so der Third-Person Game-Liebhaber. Ich brauche das in Third-Person. Ego-Perspektive ist auch okay. Muss man ja mittlerweile mögen, sonst muss man ja Resident Evil an ACTA legen. Aber Third-Person-Spiele und Rollenspiele sind jetzt eher mein Ding.
Da würde mich jetzt interessieren, um da mal eine kleine Brücke zu dem Thema Talent zu schlagen. Mhm. A, hast du Talent für Videospiele? Oder, weil du es ja live vor Publikum spielst, ist eher die, ich sag mal, die Unterhaltung das Talent? Oder keins von beiden oder beides oder irgendwas ganz was anderes?
Also ich würde sagen, Talent für Videospiele, ich denke mal, jeder wird es spielen können. Vielleicht eher ein Talent für die Speedruns, die ich mache. Da braucht man Geduld, obwohl ich ja Geduld auch nicht habe, aber es ist halt, das macht halt Spaß, die Challenge. Und ich denke, vielleicht ist es die Art und Weise zu unterhalten, obwohl auch ich da nur so bin, wie ich halt bin. Also so bin ich im wahren Leben auch. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das mein Talent ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich weiß es nicht so genau. Das müssen fast die anderen Leute sagen.
Ich würde jetzt mal fast sagen, dass wenn man authentisch ist und sich nicht so viele Gedanken um alles macht, dann ist es doch auch eine Form von Talent.
Das wäre möglich tatsächlich, dass man ja sich nicht verstellt und auch keine Angst davor hat, so zu sein, wie man ist. Vielleicht ist das schon eine Art von Talent, das wäre möglich.
Vielleicht können wir mal ganz kurz auf das Thema Twitch zu sprechen kommen, Melli. Du hast ja einen Twitch-Account und ich habe mich gefragt, ich kenne Twitch, ich weiß, dass es existiert, aber das war es dann auch schon. Und ich habe mich gefragt, ob du das vielleicht hinbekommst für Menschen 40 plus oder keine Ahnung, ich bin jetzt nicht 40, aber für Menschen, die ein bisschen älter sind, zu erklären, zu definieren, was Twitch eigentlich ist, was es eigentlich bedeutet.
Also den meisten Menschen wird wahrscheinlich YouTube am geläufigsten sein. YouTube ist ja jetzt zum Beispiel eine Plattform, wo man Videos fertig hochlädt. Und Twitch ist da ein bisschen anders. Da wird der Content quasi live kreiert. Es gibt einen Live-Chat, es gibt Emotes, es gibt Alerts. Also das ist eigentlich eine reine Plattform, um live zu performen quasi. Und die Community nimmt daran aktiv teil. Das ist jetzt ja bei YouTube zum Beispiel nicht unbedingt der Fall, wenn man ein Video fertig hochlädt. Da können die halt noch ihre Kommentare drunter setzen, aber das ist ja nicht in Echtzeit. Und das ist so der Unterschied zwischen Twitch und YouTube, um es vielleicht am allerverständlichsten hier kurz zu erklären.
Was von beiden machst du lieber? Lieber Twitch, lieber YouTube?
Ach, ich liebe eigentlich ja fast mehr das Live, den Live-Austausch, weil man da, ja, weil man aktiv mit den Leuten einfach ins Gespräch kommt, man redet viel, das macht mir einfach viel, viel Spaß, also ich finde das fast schöner noch, wobei mir natürlich YouTube auch mega viel Spaß macht, also den Content zu kreieren und kreativ zu sein und die Kommentare alle danach zu beantworten, ist auch schön, aber Live hat doch noch ein bisschen mehr für mich, weil die Leute nehmen sich die Zeit, die kommen zu mir in den Stream, die schreiben rein, die erzählen mir persönliche Sachen, ich gehe da drauf ein und das macht mir einfach Freude und da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also ich finde es einfach so schön, dass die Leute am Abend bei mir reinschauen und sich Zeit für mich nehmen.
Wie läuft das bei dir ab, wenn du einen Tag hast, an dem die Laune vielleicht nicht so gut ist? Wenn du da live bist, so, da willst du dich ja auch nicht verstellen. Sagst du den Leuten dann, hey, Community, ich habe heute einen Scheißtag?
Ja, also das kommt auf jeden Fall öfters auch mal vor, dass ich einen Scheißtag habe. Zum Beispiel, wenn man vielleicht vorm Stream irgendwie noch ein blödes Telefonat hatte, was mir auch schon passiert ist. Ich sag's dann einfach den Leuten, weil man merkt es auch, dass ich nicht konzentriert bin. Ich sag einfach, Leute, ich bin jetzt gerade echt gerade down oder ja, ich habe gerade schlechte Nachrichten bekommen, aber ich fange mich dann auch. Die Community fängt mich auch auf und geht auf mich dann in dem Fall ein. Also sonst bin ich so die Figur, die den Leuten vielleicht Kraft gibt. Aber dann, wenn ich mal down bin, geben die mir Kraft. Und es ist ja wie dieses Give and Take. Also wie ich es immer sage, eine Kornfamilie. Wir sind eine Familie und so hilft man sich gegenseitig. Also ich habe zwar auch mal schlechte Laune, aber die geht dann weg durch den Stream.
Sehr schön. Du hast eine Korn-Community. Das Unicorn hat die Korn-Community. Erzähl mal, was sind das für Leute? Welches Alter? Was machen die so?
Also die Korn-Community besteht hauptsächlich, würde ich mal sagen, aus Resident Evil-Fans. Also die sind alles so im Alter von mir, würde ich sagen. Und wir sind alle so Retro-Fans, lieben die 90er und sind auch Collector. Und ja, eigentlich auch relativ lockere Leute, würde ich sagen, weil wir reden ja auch sehr, sehr viel Quatsch in den Streams. Pipi-Kaka-Humor ist bei mir ganz normal an der Tagesordnung. Und dann redet man natürlich auch über ernste Themen des Lebens, wie zum Beispiel auch Depressionen waren auch neulich mal Thema. Und wir reden einfach über wirklich alles. Und deswegen ist es, denke ich mal, breit gefächert. Aber Resident Evil Fans ist eigentlich so die Basis, würde ich sagen.
Ich möchte gern nochmal zurückkommen auf die Speedruns. Also ein Videospiel in einer Rekordzeit durchspielen mit irgendwelchen Voraussetzungen, die man eventuell sich selber gibt oder die aus einer Community an Speedrunnern besteht. Wie gut bist du darin und in welchen Spielen oder welche Spiele speedrunst du?
Also da gibt es ja diese internationale Speedrun-Rangliste. Da wird es ja vorgegeben, in welcher Kategorie du dann speedrunnen darfst. Und das sind Voraussetzungen halt dabei, die du erfüllen musst, um halt auf die Rangliste zu kommen. Und ich speedrunne Resident Evil 1 Remake im Rocket Launcher Run. Das ist Any Percent, das heißt, ist alles erlaubt. Und genau, und da habe ich eine Zeit von 1:37:16, glaube ich. Und bin auf Platz 70, bin glaube ich einen runtergefallen. Ich war auf 69, meine ich. Dann speedrunne ich auch Resident Evil 2 Original. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Und genau, da habe ich jetzt auch eine Zeit aufgestellt. 1:34:08, glaube ich, ist da meine Bestzeit aktuell. Und da bin ich auf Platz 33, glaube ich. 34, bin mir gerade nicht so sicher, aber ich bin auf jeden Fall einen hochgerutscht. Und genau, also das trainiere ich natürlich jeden Dienstag beim Speedrun Tuesday. Und jetzt gerade im Wechsel Resident Evil 1 Remake und Resident Evil 2 Original, sodass man halt beide, dass man da nicht rauskommt. Und ja, es gilt halt einfach immer wieder weiter zu trainieren, Zombies zu dodgen, Tricks zu lernen, an der Wand entlang zum Beispiel laufen, einfach um den Zombies nicht in die Arme zu laufen. Und das ist halt einfach so die Challenge, immer wieder besser zu werden. Ab einer bestimmten Zeit wird es immer schwieriger.
Das ist gerade was Interessantes gesagt, und zwar sich neue Tricks anzueignen, neue Sachen zu lernen. Und das ist nämlich genau das Ding, Talent versus Lernen. Wie viel Talent braucht Speedrun oder alles andere, egal. Und wie viel ist eben Lernen?
Also ich würde sagen, man muss halt das Spiel erstmal kennen. Also man muss die Liebe für das Spiel haben. Das ist mal so die Basis. Dann muss man natürlich auch Gaming lieben und so den Controller halt checken, gell, wie es funktioniert. Und wenn man das kann, so, das ist mal so die Basis, ja. Ob das jetzt schon Talent ist, weiß ich jetzt nicht. Und dann natürlich der Wille, besser zu werden, die Challenge zu akzeptieren und nicht irgendwann zu sagen, okay, jetzt bin ich bei 1:34:18, jetzt ist Schluss. Sondern dass du sagst, jawohl, jetzt wird es zwar richtig anstrengend, aber ich ziehe nochmal durch. Ich will noch besser werden. Ich will, keine Ahnung, auf die 1. Dann musst du ganz schön hart ranglotzen, aber es ist nicht unmöglich. Und man kann es erlernen. Und deswegen, also mit dem Weltranglistenführer von Resident Evil 1 Original, mit dem werde ich bald trainieren. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit ich noch komme.
Glaubst du, du hast versteckte Talente, die du noch nicht entdeckt hast, die du aber über die nächsten Jahre, Jahrzehnte entdecken wirst, vielleicht sogar im Stream live vor Publikum oder für dich daheim im Keller?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich denke, man wird an sich immer wieder was Neues erkennen an Talenten, weil ich hätte auch vorher nicht gedacht, also vor 2019, dass ich mir jemals ein Cosplay anfertigen werde. Ich wusste zwar, dass es so Cosplay-Zeugs gibt, aber und die Leidenschaft von mir war ja schon seit Kind da, sich mit diesen Charakteren aus Spielen irgendwie zu verbinden in Form des Outfits, das man sich zusammenstellt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann hinkriege, die Cosplays wirklich selber zu machen. Also da habe ich mich selber teilweise vor mir überrascht, was ich eigentlich alles kann. Wobei ich gedacht habe, also ich weiß noch, mein Techniklehrer hat zu mir damals gesagt, ja, die Melanie, die hat zwei linke Hände. Und deswegen habe ich gedacht, ich könnte sowas nie. aber ich kann's. Und das finde ich halt so witzig, dass ich trotzdem, auch wenn ich jetzt schon 36 bin, trotzdem noch neue Sachen an mir entdecke. Und ja, ich meine, das mit dem Speedrun kam ja auch dazu. Also das habe ich 2019 noch nicht gewusst, dass ich das kann. Das habe ich erst letztes Jahr entdeckt tatsächlich. Also was, wer weiß, was ich nächstes Jahr entdecke.
Ja, wir dürfen gespannt sein. Vielleicht kann man zu dem Talent eben auch noch die Motivation dazufügen. Weil du sagst, du möchtest immer besser werden und hast ja jetzt einfach auch nochmal eine Stufe draufgepackt, indem du mit dem Ranglistenbesten trainierst. Also Glückwunsch, wir sind gespannt. Halt uns dahingehend auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ich hatte jetzt aber nochmal eine Frage zur Twitch-Community. Weil du baust ja mit den Leuten eine Beziehung auf, die du nicht kennst, die dich aber ja kennen. Und du meintest auch, das ist eine Form der parasozialen Beziehung, richtig?
Ja.
Ja, parasoziale Beziehung heißt, dass man ja eine Beziehung aufbaut, aber praktisch ja irgendwie auch einseitig. Das heißt, die Korn-Community kennt dich, aber du kennst die Leute jetzt nicht genau. Wie ist denn das, wenn du auf solche Menschen triffst? Hat man sich denn da überhaupt was zu sagen? Weil wenn du denen irgendwas erzählst, dann werden die ja sagen, naja, das weiß ich alles schon, das kenne ich ja alles schon. Ist das nicht irgendwie eine Form der einseitigen Beziehung?
Nee, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Also ich denke, bei den ganz normalen Influencern glaube ich schon, dass es eher eine einseitige Sache ist, weil die wollen ja eigentlich nur ihr Zeug verkaufen, sage ich mal so. Aber bei mir ist es halt viel, viel mehr. Ich gehe ja auf die Leute ein, die schreiben mir Privatnachrichten, die schreiben mir Kommentare. Ich gehe da drauf ein, ich antworte. Und deswegen ist es meiner Meinung nach eine zweiseitige Beziehung tatsächlich. Nicht nur einseitig, dass die mich kennen, sondern ich kenne ja auch die Leute teilweise. Also die Leute, die sich mir gegenüber öffnen wollen und auch mir zeigen wollen, wer sie sind, die kenne ich dann auch. Und ich habe auch schon viele aus der Korn-Community tatsächlich getroffen. Es gibt nämlich auch Ulmer und Günzburger und also ganz viele hier in der Region, die mich schauen und mich dann kennen. Wie zum Beispiel im Horrorlabyrinth wurde ich einfach mal angesprochen, hey, du bist ja Unicorn. Und das war halt so krass. Er hat mich ja an meinem Schwäbler hat er mich erkannt.
Geil.
Ja. Und der war jetzt ja auch in meinem aktuellen Video dabei. Das war so witzig. Und ja, also ich lerne sie ja tatsächlich auch gegenwärtig kennen, als Mensch vor mir stehend. Und das finde ich ja das Schöne. Und das, also ich möchte schon die Leute auch im wahren Leben gerne kennenlernen. Also es ist nicht, also für mich ist das keine einseitige Beziehung.
Ja, demnächst planst du dann auch ein Treffen mit der Korn-Community, oder? Erzähl mal.
Genau, also ich möchte so ein Community-Projekt nächstes Jahr starten. Und zwar, weil es bis jetzt noch kein Regisseur auf die Reihe gekriegt hat, einen gescheiten Resident Evil Film oder Serie zu machen, habe ich gedacht, ach, das machen wir jetzt. Und dann habe ich gedacht, die Lisa Trevor-Geschichte, also jeder, der Resident Evil 1 Remake spielt, kennt ja die Lisa Trevor. Und diese Geschichte, die war ja angerissen in dem Welcome to Raccoon City. Leider sehr, sehr kurz, sehr unbefriedigend und als ich das gesehen habe, ich gedacht, also ich muss das unbedingt erzählen. Und das ist das Projekt für nächstes Jahr. Da möchte ich diese Hintergrundgeschichte gerne erzählen. Und die Korn-Community, also die Leute, die mitmachen wollen, die sind herzlich willkommen, dabei zu helfen. In Form vor der Kamera oder eben halt, ja, dass sie nur so vielleicht Klamotten bringen, wie ich zum Beispiel OP-Anzügler oder wie man die nennt. Genau, also die sind sehr frei dabei teilzuhaben an dem Korn-Community-Projekt nächstes Jahr. Es gibt ja auch Leute, die wollen vielleicht nicht vor die Kamera, die wollen eher im Background so ein bisschen sein. Und genau, da gibt es dann einfach die Möglichkeit, dass man sich trifft und miteinander kreativ wird und einen guten Film hoffentlich macht. Also ein Kurzfilm, so ein 20 Minuten soll das werden am Ende.
Also alle Leute, die sich jetzt berufen fühlen, der Korn-Community, aber auch außerhalb der Korn-Community, vielleicht gibt es ja demnächst noch ein paar neue Mitglieder, die können einfach mitwirken, oder?
Ja, also die müssen natürlich Resident Evil lieben, würde ich mal sagen, dass man das Basic versteht, was, ja, als Basic, dass man versteht, was wir denn eigentlich verfilmen. Und genau, also Locations brauche ich halt natürlich auch. Also wenn jemand eine Location zu bieten hat, so eine Spencer-Mansion irgendwie für einen Dreh, das wäre ziemlich cool. Was meine Idee auf jeden Fall war die Wilhelmsburg hier in Ulm zu nutzen. Die sieht nämlich ziemlich cool aus. Das wäre so richtig passend für den Kerlkorb von Lisa Trevor. Aber das muss ich noch abklären, ob das geht. Und ja, genau, also solche Sachen braucht man da halt. Und dann muss man beim Drehbuch, das habe ich noch nicht geschrieben, das wird jetzt dann entstehen, halt halt auch immer gleich diese Locations irgendwo im Kopf haben, dass man sich auch nicht übernimmt, gell? Das ist nämlich auch die Gefahr, dass man zu viel will und am Ende wird's dann nix. Und schauspielertechnisch habe ich auch schon meine Rollen im Kopf besetzt, aber ich muss erst ein Drehbuch liefern, dass die halt einsteigen.
Das heißt, du bist dann jetzt ab sofort auch noch Drehbuchautorin?
Ja, das werde ich, denke ich mal, zusammen mit meinem Mann machen. Und natürlich auch da darf die Community so ein bisschen ja mit reinreden und sagen, wie hättet ihr das denn gerne? Aber ich denke, wir haben da schon denselben Geschmack, weil es gibt ja nur diese eine Storyline. Und ich möchte die auch ein bisschen verbinden, vielleicht so Flashback-mäßig, dass man aus Jill Valentines Sicht in Resident Evil 3 eben anfängt zu erzählen und es so Flashback-mäßig eben abläuft. Aber das war auch zum Beispiel eine Idee von einem Follower, dass man es so macht. Und das nehme ich auch sehr, sehr gerne auf, so Ideen einfach.
Wie groß ist denn die Con-Community?
Also auf Twitch sind wir jetzt über 600. Auf YouTube gehen wir auf die 2000 zu. Instagram auch. Twitter bin ich noch recht klein, aber da bin ich nicht so aktiv, 200. Also ich bin schon, sage ich mal, wenn ich alles zusammenrechne, vielleicht so bei 3000, 4000 so.
So, eine Sache, was mich noch interessieren wird, ist aktuell immer noch ein Thema Corona und so weiter. Aber was für einen Einfluss hatte Corona auf diese ganze YouTube-Nummer, Twitch-Nummer, Streaming-Nummer und dahingehend natürlich auch auf das Talent? War das eher förderlich oder hinderlich oder Mittelding?
Also da das ganze Jahr zu Hause sich abspielt, war es, denke ich, ja, hat es keinen Abbruch gemacht, das ist Corona, sondern eher hat es zusammengeschweißt, würde ich sagen. Ich denke, Corona hat, was Social Media angeht, eher Social Media hat eigentlich eher Chancen bekommen durch Corona, würde ich mal sagen, weil man nur so eigentlich connected blieb, sodass man nicht sich komplett sozial isoliert. Und deswegen denke ich, dass es eher einen Boom gegeben hat, dass du eher Wachstum generieren konntest, gerade durch Corona. Wobei ich jetzt natürlich nicht sage, Corona ist toll. Klar, nicht, dass es jetzt so rüberkommt. Aber es war für Social Media schon hilfreich.
Du sagst ja, gruseln im Safe Space ist für dich das Größte. Was hast denn du an Halloween gemacht?
Ja, an Halloween dieses Jahr war man jetzt leider zu Hause, weil das Kind krank war. Aber ansonsten wäre man natürlich gerne Trick-or-Treaten gegangen, ne? Und hätten ein paar Süßigkeiten eingeheimst. Aber ich war am Wochenende davor im Turm des Horrors und habe mich da schon mal vorweg gegruselt. Das war ziemlich cool.
Was kannst denn du für Horrorfilme sonst noch empfehlen?
Also aktuell bin ich gar nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber ich würde sagen, so Freddy finde ich halt ziemlich gut. Das ist ein Klassiker, den man immer anschauen kann.
Definitiv.
Oder zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, den von Michael Bayden finde ich am besten. Ich hoffe, ich mache mir jetzt keine Feinde, aber ich finde den am besten. Natürlich auch den Klassiker, der ist auch gut. Und ja, was schaue ich sonst immer noch gerne an für Horrorfilme? Also aktuell schaue ich gar nicht so viele Horrorfilme.
Also du schreibst lieber den Horror und setzt den dann in die Tat um, damit andere den anschauen können.
Genau, so machen wir das zumindest mal für nächstes Jahr.
Wir sind gespannt und Fritz wird definitiv darüber berichten.
Vielleicht heißt sie dann auch Melli, Unicorn, Streamerin, YouTuberin, Instagrammerin, Drehbuchautorin, Schauspielerin, Regisseurin plus X. Und 2024 setzen wir uns dann wieder zusammen. Und vielleicht haben wir dann nochmal ein neues Talent.
Und natürlich Mama.
Und Mama, genau. Vielleicht wollte ich noch Raumfahrerin, du.
Ey, vielleicht.
Ich habe doch Angst vorm Weltall.
Horror im Weltall.
Dead Space.
Yes.
Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Heute in der Ulmer Freiheit Spezial. Fritz versus Free FM, Free FM versus Fritz. Wir treffen aufeinander und unterhalten uns über das Thema Talent. Wir haben jetzt die Melli gehört. Die Melli hat ein spezielles Talent. Aber ey, wie sieht's bei euch eigentlich aus?
Ja, also wir haben ja ein Talent dafür, dass uns abgesagt wird. Tatsächlich. Okay. Nee, Spaß beiseite. Wir haben uns natürlich auch mit Talenten beschäftigt, aber vor allem mit welchen, die ihre Karriere bei uns im Sender haben starten lassen. Und dabei kommt man an so vielen Leuten gar nicht vorbei und es war echt schwer, sich da auf eine Person festzusetzen. Aber es gibt halt eben eine Person mit einem ganz interessanten Werdegang für einen unter 25-Jährigen und das ist der Ulrich Widerspahn.
Und Radio Free FM-HörerInnen müsste der Name sofort ein Begriff sein.
Fiss.
ein Begriff sein. Nee, Uli steht für klassische Musik und den verbindet man bei uns auch mit klassischer Musik, denn Uli moderiert mittlerweile seit 4 Jahren die Sendung Classic Disco. Und wie kommt man eigentlich in diesem Alter, also er ist 25 Jahre und mit 21 Jahre, wie kommt man in diesem Alter mit Klassik in Kontakt? Das haben wir ihn gefragt. Free
FM. Guten Mittag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Free FM. Hier ist der Ulrich Widerspahn für euch heute am Mikrofon. Und ich möchte mich einmal ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es jetzt hier die nächsten Minuten zu tun habt. Wie gesagt, mein Name ist Ulrich Widerspahn. Ich habe Musikjournalismus in Karlsruhe im Bachelor studiert und mache da gerade meinen Master in Musikwissenschaft, damit ich euch hier schön nerdig zudröhnen kann mit lauter Fun Facts, mit denen ihr eure Freunde nerven könnt. Und ich habe meine Karriere in Anführungszeichen vor ein paar Jahren, 2017, bei einem Praktikum hier bei Radio Free FM gestartet und freue mich, dass ich jetzt hier in der Sendung weiterhin tätig sein darf.
Talente gibt's ja überall und nirgendwo wahrscheinlich. Also die Frage ist ja auch immer, wo liegt das Talent und wie macht man dieses Talent aus? Und im Radio Free FM Fundus kann man ja sagen, da schwirbt einiges an Talent rum, weil zum einen, man muss sich hier ja auch erstmal trauen, hinter das Mikro zu gehen. Zum anderen muss man es hinbekommen, eine Sendung vorzubereiten und natürlich auch das Ganze zu präsentieren. Und dabei sind ja bei FreeFM auch keine Grenzen gelegt. Heißt, thematisch kann das Ganze ja abschweifen, wohin man möchte. Und ich habe mir gedacht, komm, wir bedienen uns für unseren Teil zu dieser Talentsendung auch schön aus diesem FreeFM-Fundus zu einem Redakteur, der leider gar nicht mehr in Ulm aktiv ist, sondern den seine berufliche Laufbahn eher mehr Richtung, ja, ich kann sagen, ins Badensische zieht. Und ohne jetzt hier schon zu viel zu wegzunehmen, erstmal hallo Ulrich.
Hallo Dominik, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ich denke mal, die treuen FreeFM-ZuhörerInnen, die erkennen deine Stimme schon aus der Sendung Classic Disco.
Mhm, genau so ist es, ja. Die mache ich ja jetzt auch schon, ich glaube 4 Jahre ungefähr. Also ist echt lang.
Ja, du, ich weiß noch, damals, du warst Prakti.
Genau.
Und da hat die nämlich noch der Günther Buhles noch gemacht.
Genau, stimmt. Wir haben uns am Anfang diese Sendung aufgeteilt. Also ich habe den in meinem Praktikum, das muss Ende 2017 gewesen sein. Da haben wir uns kennengelernt und wir haben uns erst diese Sendung aufgeteilt. Die läuft ja einmal im Monat und dass er eine Sendung übernimmt und ich dann die zweite, sodass wir alle 2 Monate das machen. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, oh, ich habe es lang genug gemacht, magst du es komplett übernehmen? Und ja, seitdem mache ich das.
Ich habe dir ja auch schon so im Vorgespräch und auch in unseren Nachrichten immer mal wieder dieses Stichwort Talent hergeschrieben, denn unsere Sendung dreht sich natürlich thematisch um dieses Thema. Und deshalb vielleicht mal zum Einstieg, Uli, was ist für dich Talent?
Talent ist für mich eigentlich ein Begriff, der immer so ein bisschen inflationär gebraucht wird. Gerade in dem Bereich klassische Musik spricht man immer gerne davon, dass eine Pianistin oder ein Violinist einfach wahnsinnig talentiert ist. Und mich triggert das tatsächlich immer so ein bisschen, weil ich denke mir, du brauchst natürlich so eine gewisse Veranlagung dafür. Du brauchst aber vor allem eine Liebe zu dem, was du tust und ein extremes Durchhaltevermögen, damit du einfach so gut wirst, dass irgendwann Leute zu dir sagen, du bist talentiert. Und deshalb darf man, finde ich, das Talent nicht überbewerten, weil hinter allen Genies immer ganz viel Zeit steckt, die rein investiert wurde, dass man eben auf das Niveau kommt, bei dem man ist.
Oh, so viele Stichworte schon geliefert, ein Träumchen. Aber eins ist natürlich klassische Musik.
Ja.
Jetzt hört man dich, man sieht dich jetzt natürlich im Radio nicht.
Aber ich sehe wahnsinnig gut aus.
Wahnsinnig gut. Durchtrainiert von oben bis unten.
Natürlich.
Und wie kommt man eigentlich in deinem Alter zum Thema klassische Musik? Denn ich darf ja sagen, du bist jünger als ich.
Ja, das kann man sagen. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass meine Eltern da sehr früh Wert drauf gelegt haben, dass mein Bruder und ich damit in Kontakt kommen. Also wir hatten viele solche Kinder-CDs tatsächlich. Das ist ja das, wie man oft so den ersten Kontakt hat. Über Zauberflöte, Peter und der Wolf, Bilder einer Ausstellung, so dieser ganz klassische Kanon an klassischer Musik. Und das war so das eine, was ich mitbekommen habe. Und an Musik meine ich. Und der andere Punkt, den ich mitgekriegt habe, war von Oma Radio. Die hat nämlich Radio gehört, meine Eltern tatsächlich gar nicht, als wir Kinder waren. Und meine Oma hat immer SWR 4 gehört, also Schlager. Und das hat mein Bruder und mir irgendwie so gar nicht gefallen. Das heißt tatsächlich, ich kannte als Kind nur diese zwei Welten. Ich kannte klassische Musik und den alle Schlagerfans mögen mir verzeihen, den doofen Schlager. Und dann habe ich natürlich ziemlich lange gedacht, ja gut, Radio ist doof und ich mag nur diese Musik und Popmusik und so. Das habe ich, da bin ich erst ganz spät mit in Berührung gekommen. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, ich bin schreiend aus dem Zimmer gerannt. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und deshalb bin ich bei der Klassik hängen geblieben.
Dann hast du mir noch das Stichwort geliefert mit, dass es in der Klassik inflationär der Begriff einfach Talent verwendet wird. Und dahingehend dann auch einen Schritt weiter, so wie du geantwortet hast, kann man schon sagen, dass du sagst, dass sehr viel Biss und der Wille auch dran zu bleiben eher dieses Talent in der klassischen Musik ausmacht.
Würde ich tatsächlich so sagen, ja. Also du musst dir vorstellen, für alle, die jetzt von Musikhochschulpolitik nicht so viel Ahnung haben, wenn man ein Instrument studieren möchte oder Musikjournalismus, Musikwissenschaft und so weiter, das ist immer mit einer Aufnahmeprüfung verbunden, bei der meistens auch auf einem Instrument vorgespielt werden muss. Und das Niveau, das du haben musst, um da überhaupt reinzukommen in dieses Studium, das ist schon ziemlich hoch. Also du hast eigentlich fast keine Chance, das wirklich zu machen, wenn du nicht irgendwann in relativ früher Kindheit angefangen hast, ein Instrument zu lernen. Weil gerade bei, ich spiele Klavier und wahrscheinlich würden die meisten Hörerinnen und Hörer sagen, ich spiele auf einem professionellen Niveau. Aber trotzdem muss man sich immer im Klaren sein, ich spiele jetzt seit 18 Jahren Klavier und trotzdem das Niveau, das ich jetzt habe, das würde wahrscheinlich nicht dafür reichen, um einen Master in Klavier zu machen, weil einfach die Anforderungen unfassbar hoch sind. Und es ist selten, dass jemand nicht mit so 6, 7, 10 Jahren anfängt, sein Instrument zu lernen und dann wirklich an einer Musikhochschule studieren kann. Also das muss man sich einfach im Klaren sein. Alleine schon dieses Hinkommen zum Professionellen hat schon eine unglaublich hohe Hürde.
Wie würdest du sagen, prozentual gesehen, wie viel bei dir jetzt auch, wie viel ist Talent und wie viel ist harte Arbeit?
Der Vater meines besten Freundes hat an der Stelle, glaube ich, mal gesagt, das, was wir als Wunderkinder bezeichnen, das sind die Kinder, die freiwillig üben. Also tatsächlich dieses Talent, ja, das ist eine ganz schwere Frage. Also natürlich gibt es talentierte Leute, die sehr schnell einfach Sachen aufnehmen können und lernen können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich einfach durchzuhalten und zu sagen, ich will das, ich mach das. Weil nur dadurch wird man besser. Und wenn ich in meiner Kindheit mehr Motivation gehabt hätte, fleißiger zu üben, wäre ich heute sicher auch um Welten besser, als ich jetzt bin. Das ist nicht schlimm, ich bereue es nicht. Aber das ist eben der springende Punkt. Also ich würde sagen, Talent ist tatsächlich eher steht hinten an.
Jetzt ist ja auch, du hast ja, wir haben ja gerade den Fokus viel auf klassische Musik gelegt. Ja. Du hast ja aber zum Beispiel auch auf Instagram mit einer Kommilitonin mit Notengeflüster habt ihr auch gesagt, hier von Bach bis Billie Eilish.
Genau,
heißt,
ja.
Die Popmusik kam ja irgendwann auch mit in dein Leben mit hinein. Und gibt es da Unterschiede? Also wenn du jetzt gerade sagst, zwischen klassischer Musik und eben dieser Popmusik und der, ja, allgemein Radiomusik, ich mache Gänsefüße mit meinen Fingerchen. Genau, wohin liegen da Unterschiede? Ist es da vielleicht eine andere Verteilung von Talent und Arbeit oder wie sieht's da aus? Ich kann es dir ja stellen, weil du machst ja gerade dein Master Musikwissenschaften.
Ja klar, genau. Das heißt, ich antworte hier kompetent und rede drumherum, ohne irgendwas zu sagen. Nein, das kann ich nicht gut beurteilen, weil ich in dem Pop-Bereich nicht besonders gut drin bin. Aber ich vermute, dass bei der Popmusik die Vermarktung nochmal eine andere Rolle spielt. Weil wenn du dir anschaust, wie die Plattencover von vielen KünstlerInnen gestaltet sind und allgemein wie die körperlichen Proportionen von den ganzen Popstars, die man kennt, aussehen. Das sind alles einfach Topmodels. Also die einzige Person, die mir jetzt so spontan einfällt, die zumindest früher keine perfekten Maße hatte, das war Adele, die ja ein bisschen dicker geworden ist, also die ein bisschen dicker war, aber die ja jetzt auch wahnsinnig viel abgenommen hat in den letzten Jahren. Also das ist bei der klassischen Musik vielleicht auch was eine Rolle spielt, dieses Äußerliche. Aber das ist, glaube ich, bei der Popmusik noch viel mehr drin, weil es immer um die Show geht. Also die Musik ist zwar schon noch auch wichtig, aber es geht auch um das Drumherum. Es geht um das Auftreten, es geht um die Interaktion mit dem Publikum, es geht um die Lightshow. Und das hast du bei klassischer Musik deutlich weniger. Also ob das jetzt viel mit Talent und so zu tun hat, kann ich schwer einschätzen. Aber der Schwerpunkt bei der Vermarktung ist vielleicht doch noch mal ein bisschen ein anderer.
Das heißt, man bräuchte wahrscheinlich andere Talente einfach in der Popmusik als in der klassischen Musik. Weil du hast ja gerade auch die Show angesprochen und das Ganze drumrum. Da brauchst du natürlich eine andere Veranlagung von Talent, weil du einfach eine Rampensau sein musst zum Beispiel.
Ja, Rampensau brauchst du in der Klassik schon auch. Also ich meine, gut, es gibt viele Musiker und Musikerinnen, die Bühnenangst haben. Das ist ein großes Problem. Aber bei PopmusikerInnen ist es natürlich schon so. Ich meine, schau dir die Shows von Beyoncé an. Oder Pink ist ja selber sogar Akrobatin. Das brauchst du in diesem Business eigentlich auch, wenn du dir diese Shows anschaust. Ich denke mir immer, wenn du diese beiden Sängerinnen und dir anschaust, ich denke mir immer, warum singen die nicht? Es ist ja unglaublich, was die da auf der Bühne leisten, ja.
Auf einer Skala von S-Moll bis Cis-Dur, welche Rolle nimmt Musik in deinem Leben ein?
Ganz klares D-Dur.
Perfekt, gut, dann haben wir das auch geklärt.
Ich kann dir vielleicht auch ganz kurz erklären. D-Dur ist für mich eine ganz helle und strahlende Tonart. Also bei D-Dur denke ich vor allem an Beethovens 9., das Finale, groß und pompös und schön. Oder, was steht noch in D-Dur, Mozart-Klavierkonzerte oder Beethovens Violinkonzert. Das ist eine wundervolle Tonart und Musik ist ein ganz elementarer Bestandteil in meinem Leben, weil ich auf der einen Seite selber ja Klavier spiele, ich komponiere auch und natürlich mit Konzerteinführungen, Programmhefttexten und sowas. Ich spreche einfach wahnsinnig gerne über Musik. Also das ist, nee, ohne geht nicht.
Ja, das ist ja eben auch genau das Ding. Du komponierst, du spielst selber, du moderierst eine Sendung, du moderierst in Ulm die Philharmoniker an.
Die Donauphilharmonie, genau, ja.
Das heißt, du bist ja ständig A, in Kontakt mit Musik, aber eben auch in verschiedenen, ja, ich sag jetzt mal Stilrichtungen. Also zum einen in Sprache, in Wort, aber auch im Schriftlichen. Sind das alles auch Talente von dir?
Talente, ja. Es wäre zu eingebildet, wenn ich über mich selber sage, dass ich irgendwo welche Talente hätte. Aber letztendlich geht es immer um das Gleiche. Es geht immer um die Ausdrucksmöglichkeiten in Musik oder über Musik. Und ob man jetzt einen Programmhefttext schreibt oder eine Konzerteinführung macht oder eine Sendung moderiert über Musik. Letztendlich ist es immer das Gleiche, was man versucht. Man versucht den Leuten diese Musik, die man als nächstes hört, näher zu bringen. Und die Darstellungsformen sind natürlich verschieden. Aber so wie man lernen kann, über ein Thema einen Online-Artikel zu schreiben oder eine Sendung zu moderieren, ja, so kann ich damit auch umgehen, ja. Und man muss vielleicht dazu sagen, diese Sachen, die ich komponiere, das sind vor allem hauptsächlich Stilkopien. Also ich orientiere mich ganz stark an dem, was gibt es schon und probiere da meine eigenen Wege aus.
Wenn du es nicht machst, dann attestiere ich dir halt eben diese Talente.
So. Dankeschön.
Gab es Momente, wo dein Talent dir im sozialen Umfeld so ein bisschen vor die Füße gefallen ist, dass vielleicht irgendein Thema aufkam und du dann eben durch dein Wissen, durch dein Talent in der klassischen Musik einen Kommentar abgelassen hast und sich alle gedacht haben, Mensch, was ein Nerd?
Das kommt schon sicher immer wieder mal vor. Also ich erinnere mich an eine Situation, da gab es ein Konzert an der Musikhochschule, das sollte Peter Oetfisch, ich glaube, man spricht ihn so aus, ist, glaube ich, ein kommt aus dem skandinavischen Raum, ich kann es nicht so gut aussprechen, aber ich glaube, er heißt Peter Oetfisch. Und der hat dieses Konzert dirigiert und das ist ein Name gewesen, der mir was gesagt hat und ein bedeutender Komponist in der zeitgenössischen Musik. Und ich bin zu meinen Kommilitonen gegangen und habe gesagt, Leute, habt ihr gesehen, heute Abend gibt's ein Konzert, da spielt unsere Kommilitonin Leonie Klein und es dirigiert Peter Oetfisch. Und mich haben 20 Gesichter angeguckt, wer dirigiert das? Und ich dachte so, oh Leute. Und ich glaube, die haben sich auch gedacht, oh mein Gott, Ulrich, ja, ist okay. Geh halt hin, wenn es dich freut.
Es gab hier auch bei der Klassik-Disco einen Moment, wo wir uns hier herzlich amüsiert haben im Büro. Da ging es auch, ich weiß gar nicht mehr was, es war auf jeden Fall ein Finale, also von einer Symphonie eingespielt von dir oder halt im ausgewählten Stück. Ja. Und du hattest dann moderiert, ja, ihr werdet es bestimmt gemerkt haben, der Schlusston, das war ein Fiss.
Oh Gott, habe ich wirklich.
Das war so witzig, das war so geil.
Ja, habt ihr bestimmt alle gemerkt, weil ihr mit dem Klavier zu Hause meine Disco anhört und so sagt, oh, ein Fiss, was wollte unser Komponist damit sagen?
Auch apropos, was wollte der Komponist damit sagen? Ja. Auch auf Instagram ein überragendes Video, als du über Schubert sprichst.
Ja.
Und dann einfach nur die Erklärung im gelben Reklamheft.
einmal kurz hinter dich wirst.
Ja, genau. Ja.
Nee. Und da hast du ein schönes Zitat losgegeben, nämlich unter diesem Video. Wenn man Musik übersetzen könnte mit Google, würde es Melodien spielen. Fand ich einen schönen Satz.
Ja, das habe ich irgendwo geklaut. Ich weiß leider nicht mehr, wer der Urheber war.
Aber ja, es war ein schönes Zitat, ja. Wenn du deinen Charakter, deine Person in Musik ausdrücken müsstest, an welche Genre, welches Stilmittel, welchen Sound würdest du kreieren?
Das ist eine spannende Frage. Es wäre sicher was Klassisches, auf jeden Fall, weil ich tendenziell erstens klassische Musik besonders liebe und zweitens auch immer so das Gefühl habe, ich bin so immer so ein bisschen hinten an der Zeit dran. Also so aktuelle Trends, damit kann man mich jetzt nicht unbedingt hinterm Ofen hervorlocken. Also es wäre auf jeden Fall irgendwie was Traditionelleres. Es wäre wahrscheinlich eine schöne Mischung zwischen Dur und Moll, weil ich kann, so in einem Gespräch mit dir, da blühe ich auf, da bin ich hier richtig Dur und hier im Viervierteltakt straight nach vorne. Ich kann aber natürlich auch ganz anders. Also es wäre wahrscheinlich eine sehr abwechslungsreiche Musik hier.
Mit sehr vielen verschiedenen Phasen, sehr schön.
Ja.
Deine Top 3 Nerd-Facts über Musik.
Okay, Top 3. Erstens, Beethoven muss ein ganz unausstehlicher, furchtbarer Typ gewesen sein. Der war wohl teilweise in Gaststätten, hat sich so ein Packen Eier geben lassen, hat die dann geprüft, ob sie ihm frisch genug sind, also gegen das Licht gehalten, hat dran gerochen und so. Und wenn sie ihm nicht frisch genug waren, hat er sie nach der Wirtin geworfen. Das ist geil, oder?
Keine Star-Allüren, ganz wichtig.
Überhaupt nicht. Zweiter Fun-Fact. Wenn Mozart Langeweile in den Proben hatte, dann hat er Katze gespielt und ist über Tische und Stühle geklettert und hat angefangen zu miauen. Und dritter Fun Fact, es gibt wesentlich mehr klassische Musik, die in Popmusik eingeflossen ist, als man so denkt. Also es gibt Pop-Adaptionen von Schwanensee, von Bilder einer Ausstellung, von dem Pachelbel-Kanon natürlich, da gibt's ganz viele Sachen, ja. Da könnt ihr auf Instagram bei Notengeflüster nachschauen, da haben wir ein paar Videos zugemacht. Kleiner Werbeblock, Ende.
Jetzt würde ich sagen, bevor wir zur letzten Frage kommen, davor noch. Als Sohn einer Deutschlehrerin und eines Physikers, ist dir dieses ganze analytische und auch sprachliche einfach schon in die Wiege gelegt worden?
Also der sprachliche Umgang mit Sicherheit ja, weil meine Mutter da natürlich schon drauf geachtet hat, wie wir sprechen, wie wir uns ausdrücken und auch, in der Schule natürlich auch einfach gut helfen konnte und dadurch entwickelt sich auf jeden Fall so ein Sprachgefühl. Ich glaube, was ich von meinem Papa eher mitgenommen habe, das mein Papa hat Physik studiert, aber arbeitet als Ingenieur. Das heißt, mein Vater ist ein sehr lösungsorientierter Mensch und ich glaube, das habe ich von ihm mitbekommen, diese zwei Sachen. Und die helfen mir tatsächlich schon gut im Studium und im Leben allgemein.
Dann sag ich jetzt schon mal danke dir, Uli, für die Zeit.
Ich danke dir für die Einladung.
Und du kommst ja nicht raus ohne die letzte Frage. Wie würdest du klassische Musik in Jugendsprache beschreiben?
Wild.
Radio Free FM.
Wow.
Es gibt ja Menschen, denen kein Talent prognostiziert wurde und dennoch eine große Leistung vollbracht haben. Da gibt's natürlich auch Personen in Ulm und ich spreche jetzt mal nicht von Uli Hoeneß.
Wir haben es ja vorher schon mal ganz kurz angerissen, das Thema Neugierde, Talent und so weiter und haben da keinen Namen genannt. Welchen Namen hätten wir denn da nennen können, liebe Julia?
Ja, wen denn wohl? Albert Einstein hat einmal gesagt, dass sein größtes Talent die Neugierde sei, weil er hinter den meisten Dingen etwas tief Verborgenes vermutet hat. Und Albert Einstein hat damals, kurz nachdem er mit seinen Eltern Ulm verlassen hat und in München war, hat Albert Einstein München verlassen müssen, weil sein damaliger Klassenlehrer ihn beschimpft hatte. Aus ihm würde niemals irgendetwas werden, ne? So, und Albert Einstein hat dann später mit 30 Jahren als Uniprofessor sehr in die Vorlesung gegangen. Ich musste das ein bisschen nachrecherchieren. Also Albert Einstein-Fan.
Also kurz nochmal, er musste ja auch München nicht nur wegen seinem Lehrer verlassen. Da waren ja auch viele antisemitische Dritte Reich-Sachen.
Ja, natürlich. Da hast du durchaus recht, Timo, ganz klar. Albert Einstein hat im Nachhinein München auch als reaktionäres Wespennest bezeichnet. Aber letzten Endes hat es Albert Einstein dann dennoch geschafft, kam dann als 30-jähriger Professor nur mit einem Zettel in der Größe einer Visitenkarte später zu den Vorlesungen. Das hat ein Student dann mal von ihm erzählt. Und darauf stand eigentlich alles, was er erklären wollte, ja. Und Albert Einstein, der ja wirklich von seiner Denkweise her für die meisten gar nicht nachvollziehbar war, kommt letzten Endes zu seinem Entschluss, dass die Gabe der Fantasie für ihn viel wichtiger war und mehr bedeutet hat, als die ganze Begabung, absolutes Wissen aufzunehmen.
Und ich würde da zustimmen, denn zumindest bei uns im Beruf ist Fantasie nicht nur ein großes Gut, sondern vielleicht sogar das wichtigste Gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, beim Radio, Fantasie?
Wir müssen auf jeden Fall Fantasien bei den Hörern wecken, weil es gab ja mal so einen Werbespot, Radio ist Kino für Kopf oder irgendwie so, wie fürs Ohr. Oder wie
Kino fürs Ohr.
Kino fürs Ohr, genau. Wir haben keine Werbung hier, ich weiß nicht, wie der genau geht. Und ich glaube schon, dass wir das hier an unsere Hörer weitergeben. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube auch, also Fantasie ist ja auch in der Hinsicht extrem wichtig, Brücken zu bauen, auch für Geschichten. Das ist ja nicht nur bei einer normalen Moderation so, sondern ja auch, wenn ich komplexe Themen probiere, sachgerecht aufzubereiten, muss ich ja natürlich auch irgendwie eine Verbindung zum Alltäglichen finden. Und das bringt mir natürlich nichts, wenn ich da keine Fantasie habe, weil da muss ich teilweise umdenken, mich in komplett andere, neue Person, muss ja auch davon ausgehen, dass der Hörende gar nicht weiß, also ich weiß auch nicht seinen Kenntnisstand. Das heißt, da muss man sehr fantasievoll agieren. Aber halt nicht so Relotius fantasievoll, sondern halt so etwas näher an den wahren Begebenheiten.
Ja, Dominik, da sind wir ja wieder beim Thema Storytelling. Und oft ist es ja auch in der Interviewsituation so, dass der Mensch gerne was sagen möchte, aber es fehlen ihm die Worte. Und ein Stück weit kann man da auch seine Fantasie benutzen, um sich in diesen Menschen hineinzuversetzen. Was denkt er? Was möchte er zum Ausdruck bringen? Und vor allem, letzten Endes, was möchte der Leser lesen?
Das natürlich, oder was würde der Hörer hören bei uns in diesem Fall? Das kommt davon, wo man die Maßstäbe, finde ich, so ansetzt. Also es kann natürlich auch sein, dass man einfach probiert, so gut wie möglich das abzubilden und die Fantasie anzuregen. Und was der Hörer hören möchte oder der Leser lesen möchte, das finde ich, kann man auch mal, sage ich mal, getrost beiseite lassen, weil es gibt auch viele, viele Geschichten, die wir beide, sowohl das Fritz-Magazin als auch Radio Free FM erzählt, die der Hörer oder der Leser nicht unbedingt braucht, aber trotzdem vielleicht dann, oder nicht hören möchte und trotzdem aber bekommt, wenn es schön aufgemacht ist. Also jetzt nicht klickbunti und alles glitzert, sondern einfach schön recherchiert und schön erzählt.
Ja, da bin ich absolut bei dir und wer weiß, keine Ahnung, dann liest er vielleicht oder der Leser, die Leserin liest die ersten drei Zeilen und denkt sich, na, vielleicht lese ich doch noch ein bisschen weiter. Obwohl er am Anfang dachte, Thema, no, nix für mich.
Genau, der Cliffhanger muss natürlich schon ein bisschen stimmen.
Natürlich.
Man muss ein bisschen bitzeln.
Aber auch da ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, den ja auch einfach wir beide hier als unterschiedliche Medien einfach auch haben, dass ja Radio doch mehr das Nebenbei-Medium ist wie die Zeitung. Also ich glaube, dass ihr da auch noch mal eine ganz andere Möglichkeit habt, weil wenn jemand schon mal die Zeitung in der Hand hat, heißt das schon mal, dass er sich schon mal drauf einlässt, sich über irgendwas zu informieren. Während ja bei uns ja auch viele zuhören ja einfach erstmal nur mal für die Mucke. Und dann ist natürlich ja auch schwierig zu finden, also den Leuten das ja dann auch im Radio so zu verkaufen, dass die Leute dranbleiben, dass sie eben sich nicht denken, nö, ich will nur Mucke hören. Und so wird's ja dann auch bei euch sein, ihr müsst ja da auch irgendwie dann den Weg finden, dieses Talent dafür haben, dass die Leute dann dranbleiben.
Na klar, der perfekte Einstieg und die Zwischenzeilen. Aber ich denke, das Talent bzw. die Chance von morgen sind all diese Multimedia-Geschichten. Das, was wir jetzt zu viert hier implementieren, was wir zu viert hier jetzt umsetzen, ist, glaube ich, was ganz Neues, was ganz Wunderschönes und deckt sich auch mit Einsteins Aussage, jetzt kehre ich nochmal ganz kurz zurück, neugierig zu bleiben. Oder auch, wie Coach Markus sagt, Löst euch von Altem, hört in euch hinein und setzt euch für eure Stärken ein. Bleibt individuell. Radio
Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Was es noch nie gab, war ein Fritz-Magazin, das, wenn man es aufklappt, Musik gespielt wird, so wie bei einer Weihnachtskarte. Darüber reden wir
Vorteile
eigentlich schon.
Einer Doppelausgabe.
Darüber reden wir eigentlich schon, weil das Fritz-Magazin ist hier und wir machen zusammen Sendung Radio Free FM versus oder plus inklusive Fritz-Magazin, wie auch immer. Talent ist unser Thema und die Musikpausen sind sehr, sehr witzig. Und Dominik.
Ich wollte dir ins Wort fallen, aber du hast dich so entspannt in so eine Gag-Richtung orientiert und ich wollte deiner Stand-Up-Karriere als Talent jetzt hier auch nicht im Weg stehen.
Ich wollte es aber auch nicht komplett übertreiben und ins Lächerliche ziehen.
Ja, weil das sind wir nämlich bei dem Punkt, der sich mir noch stellt, Talente zu erkennen. Ich habe gerade dein Talent für Stand-Up-Comedy erkannt und wollte ihm eine Bühne bieten.
Ja.
Aber fällt es euch jetzt auch, nachdem wir uns jetzt ja dann doch sehr, sehr lange und ausgiebig mit dem Thema Talent befasst haben, auch einfacher, ich sage jetzt mal, Talente zu erkennen?
Schwierig. Aber bei mir ist die Erkenntnis so ein bisschen gereift, dass einfach, ich meine, das hört sich so super, super blöd an oder ausgelutscht, jeder Mensch hat halt irgendwo ein Talent. Und wenn er selber nicht erkennt, dann durch jemand wie Julia, die da halt innerhalb eines Satzes einen Menschen komplett erfasst, stellt dann das Talent heraus, was vielleicht für die Person dann ganz cool ist, weil die dann wiederum erkennt, krass, jetzt bin ich 41 und jetzt weiß ich erst durch Julia mein Talent oder durch irgendwas. Aber nee, ich find's wahnsinnig schwierig und ich tue mich da nicht leichter, wie gesagt, bis auf das, dass vermutlich alle Menschen ein Talent haben.
Hast recht, hat sich ausgelutscht angehört.
Entschuldigung.
Nein, alles gut. Ich wollte bloß nochmal in die Comedy-Richtung gehen, das probieren.
Ja. Ich fand's gut.
Ja, war nicht schlecht. Punchlines wichtig, One-Liner auch sehr wichtig.
Ja. Und bei dir, Julia?
Das Urteil zum Thema Talent. Ich glaube, wie Dominik auch sagt, jeder hat ein Talent. Die einen entdecken es, die anderen erst später. Vielleicht auch manche irgendwie gar nicht. Aber ich denke, was viel wichtiger ist als Talent, ist eben auch der Ehrgeiz, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und vor allem auch, dass man neugierig bleibt und Dinge und Sachen hinterfragt und einfach auch mal offen und ehrlich mit Kritik umgeht. Man muss nicht alles können, man muss nur jemanden kennen, der es kann.
Und das ist wieder ein Talent, das abzuschieben oder zu verteilen. Voll gut, finde ich gut.
Also ich glaube, dass was mir aufgefallen ist, jetzt auch während der ganzen Recherche, dass man sich auch selber kein Limit setzen darf. Also man darf da auch nicht so rangehen und wenn jemand meint, sein Talent ist es, irgendwie vom Teller von der Großmutter die Tischdecke runterzuziehen, während da noch 6 Teller drauf sind, dass man das dann halt irgendwie so weglächelt. Sondern dass man sich halt wirklich denkt so, okay, es ist halt ein Talent und ich muss es anerkennen, dass dieser Typ oder diese Frau, diese Person das einfach besser kann als der Rest. Und ich glaube, dass es da irgendwie, eine Awareness wäre jetzt ein zu großer Begriff dafür, so, aber dass man halt irgendwie auch
Talent
direkt
erkennt, ja, und fordert.
Und vor allem auch anerkennt.
Anerkennt, ja.
Ich glaube, das ist so das Wichtigste eigentlich an der ganzen Sache mit.
Ja.
Du hast die Frage gestellt, du darfst jetzt auch noch.
Egal wie klein und groß das Talent ist, das man hat. Die Frage war in den Raum natürlich von mir selber gestellt, was für uns Talente ist.
Ja, und jetzt darfst du noch beantworten. Das war der Sinn meiner Frage. So.
Da bin ich. Wir haben jetzt schon so viel drüber gesprochen. Ich kann mich eigentlich nur den beiden auch anschließen.
Das war's von mir. Ciao!
Genau. Nee, aber ich kann mir wirklich nur anschließen, den beiden. Talent ist vielseitig. Und wir haben jetzt eigentlich schon alles gesagt. Ich will jetzt nicht einfach nochmal alles wiederholen, meines Erachtens.
Aber es ist noch nicht ganz alles gesagt.
Warum?
Denn zum einen, wir haben noch mal eine zweite Umfrage noch mal gemacht, wo wir nämlich auch von den Leuten draußen wissen wollen, wie sie, nachdem wir am Anfang wissen wollten, was ist Talent, wie sie es denn eigentlich definieren und woran sie das dann überhaupt auch erkennen, das gibt's gleich noch. Aber vorher möchte ich jetzt auch erstmal Dankeschön sagen an diese illustre Runde, die wir hier heute hier waren und uns über Talente unterhalten haben, über einen so langen Zeitraum, dass das Thema ja eigentlich nie abgeflacht ist. Wie gesagt, wir waren ja stundenlang hiermit beschäftigt, dann natürlich auch in der Vorbereitung fürs Fritz-Magazin und im Endeffekt hat man doch gesehen, dass es nicht nur ausreichend Talent zu haben, sondern auch andere zu finden, die ähnliche Talente haben und man sich dann eben auch zusammenschließt, um auch mal was ganz Neues und einen ganz neuen Weg zu gehen, wie zum Beispiel Zeitung oder Magazin trifft auf Radio und man gestaltet erstmal gemeinsam ein Programm, was ich auch finde, was einfach auch Hand in Hand gehen kann. Vor allem, was auch gehen muss, denn ich denke mal, wir beide Medien freuen sich ja über einen sehr regen Zulauf an Leserschaft, Hörerschaft.
Das war jetzt eine sehr lange Danke- und Verabschiedungsfloskel, das ist sein Talent.
Soll ich noch 6 Minuten rausholen?
Ja,
genau.
Ja, ich wollte auch einfach nochmal Danke sagen, dass es so cool geklappt hat und dass ihr hier seid und dass ihr so viel Bock mitgebracht habt und dass wir praktisch zusammen uns gegenseitig mit Ideen befruchtet haben und jetzt so was Tolles entstanden ist. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ey, wir haben zu danken. Es war richtig cool hier und ich meine, wir sind nicht zum ersten Mal da, sondern ich glaube zum 4. Mal oder so, Vorgespräch, dann Interview, dann war keine Ahnung was alles und es war immer cool, heute ebenso und wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann nicht Fritz oder FreeFM, sondern Freeds FM. Es ist nur ein Hirnfurz, mal gucken, was wir draus machen.
Wir bleiben dran, Jungs. Vielen lieben Dank. Es war überragend. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Lest das Fritz-Magazin, hört Radio FreeFM.
Tschüsseldorf!